Verstärker, das Magazin für Independent Rock.
Es ist 20 Uhr und ihr hört eine Verstärker-Sondersendung auf Köln Campus mit mir, Nils Krämer. Jeden ersten und dritten Dienstag im Monat informieren wir euch über die neuesten Releases im Bereich der alternativen Musik und sagen euch, welche Konzerte so anstehen. Heute senden wir aber mal außerplanmäßig an einem Sonntag. So, setzen wir erstmal einen Cut. Denn wir sprechen heute über ein ernstes Thema. Und zwar über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir schauen uns heute die ukrainische Musikszene an und beleuchten ein paar Hintergrundinformationen für euch. Dazu haben wir nicht nur mit verschiedenen ukrainischen KünstlerInnen gesprochen, sondern auch mit Alina, einer Ukrainerin aus Kherson. Für die meisten von uns ist es wahrscheinlich kaum vorstellbar, im Krieg zu sein. Und auch für mich ist es fernab meiner Lebensrealität. Seit nunmehr als einem Jahr, genauer gesagt am 24. Februar 2022, dauert der Angriffskrieg gegen die Ukraine an und betrifft alle UkrainerInnen sowohl im In- als auch im Ausland. Um euch die Situation besser bewusst zu machen, habe ich eine Freundin aus der Ukraine gefragt. Vor einem Jahr lebte sie noch in Kiew und über einen möglichen Krieg dachte sie so.
All of us were very afraid. And worried about a possible invasion, and we all discussed this topic. We packed our backpacks for this day, but most of us still don't believe that it will happen.
Und doch ist es passiert. Die russische Armee marschierte in die Ukraine ein. Diese Woche jährte es sich zum ersten Mal. Die Fronten sind verhärtet. Und es sieht nicht danach aus, dass es bald enden wird. In Zeiten des Krieges sind auch Kunst, Kultur und Musik für viele Menschen wichtig. Deshalb beschäftigen wir uns heute mit der Musikszene der Ukraine. Jetzt spielen wir Josas mit Piff Pafaye. Ihr hört Verstärker, eine Sondersendung über die ukrainische Musikszene. Mit mir, Nils Krämer. Das waren Setswit und Struktura Shastya mit Silhouette. Mein Name ist Nils Krämer und ihr hört immer noch Verstärker. Diesmal eine Spezialsendung über die Musikszene in der Ukraine. Ja, von einem Moment auf den anderen Moment ist plötzlich euer Strom weg. Internet könnt ihr vergessen. Für manche von uns kaum vorstellbar, für die meisten in der Ukraine leider Realität. Auch auf dieses Problem sind wir immer wieder bei der Vorarbeit in der Sendung gestoßen. Selbst wenn man Kontakt zu Bands oder Labels hatte, haben wir teilweise mehrere Tage auf eine Antwort gewartet. Alina kommt aus der Ukraine und ist seit März in Deutschland. Sie hat mir erzählt, wie für sie der Kontakt zu ihren Freunden und Verwandten ist, die sich gerade noch in der Ukraine aufhalten.
Most of them in more or less safe places at the moment. And some of them did the difficult path of evacuation from my hometown or from the cities near Kyiv. Yeah, but for now we are in good communication thanks to Starlinks and generators, electricity generators. And it's more difficult to keep in touch with persons who are fighting for us.
Das ganze Land leidet unter rollenden Stromausfällen. Das heißt, die meisten Leute haben zu unterschiedlichen Uhrzeiten Stromausfall. Deswegen ist auch der Kontakt untereinander holprig. Weiterhin den Kulturbetrieb aufrechtzuerhalten, ist nicht ganz so einfach. Aber verschiedene Locations und VeranstalterInnen wissen sich zu helfen. Konzerte finden also trotzdem statt. Nur unter anderen Bedingungen. Mit Stromgeneratoren wird dafür gesorgt, dass Leute auch zu Kriegszeiten weiterhin Konzerte besuchen können. Bei einem Raketenalarm sind alle routiniert und wissen, was zu tun ist. Jetzt spielen wir Vishna von Dreamander und Sleepy Andy.
Musik.
Das war Last Pass mit Area 51. Neben PolitikerInnen, denen, die ihr Leben lassen, und Freiwilligen, sind vor allem Kulturschaffende die HoffnungsträgerInnen im Krieg gegen die Ukraine. Doch wie gehen die mit der Situation um? Und wie fühlt man sich in einem Land, welches von einer seit einem Jahr andauernden Invasion gezeichnet ist? Mein Kollege Max Latz hat sich mit Vlad ausgetauscht. Vlad lebt in Kiew und ist Sänger und Gründer der aus Kiew stammenden Band Cornwave. Hören wir doch mal rein.
Russlands Präsident Putin hat also einen Krieg in der Ukraine, in Europa begonnen. Wir hören den Klang eines neuen eisernen Vorhangs.
Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet.
Russlands Präsident Putin hat die Entscheidung getroffen, die Ukraine militärisch anzugreifen.
Stell dir vor, du lebst ein normales Leben, dir geht es gut, genießt dein junges, aber doch erfülltes Dasein. Du hast einen Nachbar, der dich nicht leiden kann. Warum? Na, weil du existierst. Eines Tages entscheidet sich dieser Nachbar, dass er dich angreifen wird. Und tut es dann auch. So ungefähr beschrieb mir das Vlad. Vlad ist ein junger Mann aus der Ukraine, lebt in Kiew und startete 2016 das aus mittlerweile 3 Personen bestehende Projekt Cornwave. Cornwave machen Musik, die stark an Midwest-Emo, Indie und Slacker-Rock mit einer Lo-Fi-Ästhetik erinnert. 3 Wochen vor der russischen Invasion veröffentlichten Cornwave ihr aktuellstes Album Philosophy of Structures. Doch mit der Invasion änderte sich alles. Wie macht man in Zeiten des Krieges Musik? Wie spielt man Konzerte? Kann man überhaupt Konzerte geben? Und wie fühlt man sich? Also als Mensch. Also habe ich mich bei Vlad gemeldet und einfach mal nachgefragt. Nicht nur die künstlerische Seite, sondern auch das tägliche Leben in einem von einem mittlerweile einem Jahr lang andauernden Krieg gezeichneten Land. Wir haben uns Nachrichten gesendet, das Miteinander sprechen gestaltete sich schwierig. Aufgrund des Krieges habe er nicht dauerhaft Strom und die Internetverbindung macht auch Probleme. Deshalb habe ich meinen Kollegen Lukas Rode gebeten, das Interview einzusprechen. Also, zur Transparenz, ihr hört hier nicht Vlad, sondern Lukas reden. Geführt habe ich das Interview auf Englisch, übersetzt ins Deutsche. Vlad, wie nimmst du den Krieg in deinem täglichen Leben wahr?
Die Art und Weise, in der der Krieg die Menschen in der Ukraine trifft, sowohl physisch als auch psychisch, ist wirklich hart. Jeden Tag haben wir Blackouts, ein normales Leben führen ist dabei sehr schwer. Und jede Woche bombardiert Russland zivile Ziele in der gesamten Ukraine. Also gibt es gar keinen Frieden. Jeder Tag könnte dein letzter sein.
An dem Tag, als ich mit Vlad schrieb, gab es auch einen großflächigen Angriff. Russland griff Ziele in der gesamten Ukraine an. Die Luftschutzsirenen waren im gesamten Land zu hören. Und dann hörte ich auf einmal nichts mehr von ihm. Der Grund? Es gab kein Internet. Blackouts, die gibt es, wie wir gehört haben, in der gesamten Ukraine, um das Stromnetz zu stabilisieren, aber auch zur Sicherheit. Aber wie gibt man so Konzerte oder nimmt gar Musik auf?
Wie ich schon sagte, Blackouts sind ein mittlerweile tägliches Ereignis in Kiew. Deshalb habe ich keine Zeit, Musik aufzunehmen, da ich dafür Strom brauche. In Hinsicht auf Shows, also Konzerte, hat sich fast nichts verändert. Außer, dass alle Communities eine unausgesprochene Regel haben. Es wird nicht auf Russisch gesungen.
Ein Glück hat so gut wie jede Konzertlocation in Kiew einen eigenen Generator. Aber wie wirkt sich das auf das Publikum aus? Benimmt es sich anders? Und wie spiegelt sich das seiner Meinung nach in der Gesellschaft wider?
Die Menschen haben sich im letzten Jahr verändert, definitiv. Vor allem hat sich eine nationale Identität entwickelt. Vor dem Krieg haben wir uns nicht viel damit beschäftigt, wer oder was wir sind. Aber jetzt? Wesentlich mehr ukrainische Kultur in jedem möglichen Event. Wir verstehen, dass es im Krieg nicht nur um Kultur geht, aber auch natürlich Freiheit und Menschenrechte. Also gibt es schon einen Verständniswechsel in unserer Gesellschaft.
Die Leben von Millionen von UkrainerInnen haben sich verändert. Andere Lebensumstände fordern anderes Denken und auch anderes Handeln. Man muss sich halt anpassen. Die gesellschaftlichen Werte und Normen verändern sich. Doch gibt es auch Werte, die sich nicht geändert haben. Wie geht die Gesellschaft damit um?
Wir haben uns angepasst. Die ganze Ukraine lebt und denkt anders. Viele Leben wurden für die europäische Freiheit, Menschenrechte und das Recht auf das Leben verloren. Daher haben wir auch kein Recht, uns von diesen Werten zu entfernen. Egal wie schwer es auch sein mag. Stell dir vor, dein Nachbar möchte dich nur wegen deiner Existenz unterwerfen. Dieser Nachbar hat kein Mitgefühl und kein Verständnis von Menschlichkeit. Für diesen Nachbar ist es normal, einen souveränen Staat anzugreifen und einen terroristischen Krieg zu führen, ohne Rücksicht auf den Verlust von Menschenleben. Es fühlt sich an wie ein schrecklicher Albtraum, der hoffentlich bald ein Ende hat. In einer zivilisierten Welt sollten Krieg und Leid keinen Platz haben.
Vlad bezeichnet den Krieg gegen die Ukraine als einen schrecklichen Albtraum, aber man würde sich halt anpassen. Was macht das mit einem? Jeden Tag hat man die Angst zu sterben. Doch Vlad merkt man das nicht an. Zumindest nicht in meinem Austausch mit ihm. Und auch das Mitgefühl hat er nicht verloren.
Wie die Weisen einmal sagten, die Liebe wird diese Welt retten. Öffnet eure Herzen für das Mitgefühl für alle lebenden Wesen. Denkt nicht, dass dieser Krieg weit weg ist und euch nicht betrifft. Unsere Väter, Brüder, Verwandte und Freunde lassen ihr Leben in einem neuen Kampf gegen Totalitarismus und Chauvinismus. In einem solchen System gibt es weder Liebe noch Mitgefühl. Das muss gesagt werden und daran muss sich erinnert werden, damit sich dies in der Zukunft nicht wiederholt.
Im Leben ist bei weitem nicht alles schwarz und weiß. Bei so gut wie allem gibt es Grautöne oder auch Nuancen. Bei Krieg gibt es die nicht, denn Krieg verursacht Leid, Tod und Kummer.
Das war ein Beitrag von meinem Kollegen Max Latz. Er hat mit Vlad gesprochen. Er ist Sänger der ukrainischen Band Cornwave. Ihr hört immer noch eine Verstärker-Spezialsendung zur Jährung des Angriffskrieges gegenüber der Ukraine durch Russland. Mein Name ist Nils Krämer und wir hören jetzt Cornwave mit Soviet Encounter Problem. Da Du Mu von Sad Sweet und Sad Novelist. Mein Name ist Nils Krämer, ihr hört immer noch Verstärker, diesmal eine Spezialsendung über die Musikszene in der Ukraine. Stell dir vor, es ist Krieg und niemand geht hin. So einfach ist es aber nicht. Schon vor mehr als einem Jahr stellte die Russische Föderation Truppen an den ukrainischen Grenzen zu Russland und Belarus auf. Am 24. Februar 2022 begann die russische Invasion in der Ukraine. Seitdem an hat sich das Leben für viele Menschen geändert. Auch die Musikszene in der Ukraine hat sich stark geändert. Das hat mir auch Alina aus Kherson erzählt.
Before it was like more pop messages about love, about something daily stuff. And for now there are a lot of messages about our freedom, about our fighting, suffering. And how we can proceed with our life in this situation.
Viele Bands featuren sich gegenseitig und versuchen den Kulturbetrieb irgendwie aufrechtzuerhalten. Manche Bands haben gerade sehr viel Output und viele unterstützen sich auch untereinander. Das Ganze ist aber nicht immer einfach, wie mir die Band The Unsleeping mitteilte.
The situation for us as a band is challenging, as you can imagine. But we try to put up with the high demand for music, concerts and other cultural cravings of our audience. We give charity concerts only, as 100% of artists in the Ukraine do.
Dieser Ton wurde von meiner Kollegin TJ für The Unsleeping vertont. Alle Einnahmen der Konzerte in der Ukraine werden gespendet. Mit der Musik macht also keiner Geld. Trotzdem bleibt die Kultur und Identität am Leben. Ihr hört jetzt The Unsleeping mit GT hier bei Verstärker. Ticha Ganina mit Headache. Ihr hört Verstärker mit mir, Nils Krämer. Heute eine Spezialsendung zur ukrainischen Musikszene. Krieg ist nicht immer nur ein Konflikt, bei dem zwei Armeen gegeneinander an der Front kämpfen. Oft werden auch Zivilisten und zivile Einrichtungen angegriffen. Ein Krieg ist nicht nur ein Krieg, der sich gegen ein Land und seine Interessen richtet. Auch wenn es viele so gerne darstellen wollen. Krieg ist auch ein Angriff gegen Identität, Souveränität und Kultur eines Landes. Musik hingegen ist vor allem ein Ausdruck der Kultur und Umstände der Gesellschaft. Auch für Alina, die ursprünglich aus Kherson kommt, ist gerade jetzt ukrainische Musik umso wichtiger.
It's really important. I canceled all Russians content from my life and from 24 of February I discovered for myself a lot of new modern artist who did great messages, who support us and give us the hope and to believe that everything will be good.
Die heutige Sendung ist nicht nur da, um die Geschichten der Ukrainer zu erzählen, sondern auch, um eine Fläche für die ukrainische Kultur zu bieten. Russland greift nicht nur die Souveränität der Ukraine an, sondern auch ihre Sprache, Kultur und Identität. Auch das verteidigt die ukrainische Armee. Die ukrainischen MusikerInnen sorgen dafür, dass die Identität der Ukrainerin nicht verloren geht. Droni von Josas. Ihr hört immer noch Verstärker mit mir, Nils Krämer. Diesmal mit einer Spezialsendung über die ukrainische Musikszene. Und wir haben bereits über verschiedene Umstände gesprochen, unter die KünstlerInnen in der Ukraine immer noch Musik machen. Eine Band, die in der Ukraine weiterhin Lieder veröffentlicht und Konzerte spielt, ist Josas. Der Sänger Serhi hat mir ein paar Fragen beantwortet. Erst einmal, wie ist deine Situation gerade?
Thanks. We're good. Working on lots of music, preparing for future live shows in Kyiv and Lviv in March.
Viele von den Hörern kennen sich jetzt nicht so mit der Musikszene in der Ukraine aus. Wie würdest du sie denn beschreiben?
Some would say it's thriving and that's partly true. Artists release more music than ever and live shows are still a thing here. However, from the business standpoint, it's almost dead. Hopefully it will change after our victory.
Jetzt stelle ich es mir jetzt nicht so einfach vor, Musik zu machen, während man sich im Krieg befindet. Welche Probleme habt ihr dabei, Musik zu machen oder Konzerte zu geben?
The biggest issue for the last several months was electricity cuts because of Russians bombing our cities and critical infrastructure. Performing shows was and is okay and safe. Everyone knows what to do if air raid siren is on.
Mit Kunst drückt man ja auch immer seine Gefühle aus. Wie wichtig ist Musik gerade für dich?
That's what we do for the last 11 years, so how can we stop doing it? Also, it provides us with a powerful tool of expressing and sharing through music, and that's what people here need.
Jetzt habt ihr ja vieles zu verarbeiten. Welche wichtigen Messages teilt ihr den Ukrainern oder der Welt mit eurer Musik mit?
We released some war songs like Nechai Usas Horit, Let It All Burn, Pif Paf Fire and the latest Pokitechka Ishchudesa While You Wait for Miracles, which were written in different times of this war. Pif Paf Fire, for example, was written before Shahed Ducks. And during summer of 2022, which was for the most part calm in majority of Ukrainian cities, but there were lots of nuclear threats from Russians. So the song has two messages. Yes, we got used to the war, but nothing would ever scare us. The second times, literally time, is against us, but we stand our ground whatever happens. So I think it hit some nerve. Love doing it live, it's very powerful.
Die Ausreise von Männern über 18 Jahre ist schon schwierig. Gibt es für euch als Künstler die Möglichkeit, in einem anderen Land aufzutreten? Und würdet ihr das auch überhaupt wollen?
It's possible. There is a particular procedure to go through in the Ministry of Culture, but I don't see us performing abroad now. We do lots of other important things here in Ukraine.
Also auf ein Konzert von Jossas können wir hier in Köln erstmal nicht hoffen. Das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet. Und ja, jetzt spielen wir noch einen weiteren Song von Jossas, und zwar diesen Antikriegssong Piff Paff Feie. Viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Nils Krämer. Dead Bad von The Unsleeping. Ihr hört Verstärker mit einer Spezialsendung über die ukrainische Musikszene mit mir, Nils Krämer. Und jetzt folgt ein Kommentar von mir. In dem Ukraine-Krieg sind wir nun eine Kriegspartei. Ob wir es wollen oder nicht. Denn die Definition liegt nicht bei uns. Davor warnte der Philosoph Jürgen Habermas in einem Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung bereits im April 2022. Auch neulich meldete er sich zum zweiten Mal zu diesem Konflikt zu Wort. Dies machen ja gerade nicht wenige. Pseudophilosophen, Politiker, selbsternannte Experten, manche mehr, die meisten weniger qualifiziert. Jetzt aber erstmal zur Einordnung. Jürgen Habermas, wer ist dieser alte Mann eigentlich? Er ist einer der meistdiskutiertesten deutschen Philosophen der Gegenwart. Bei gesellschaftlichen Auseinandersetzungen meldete er sich immer wieder zu Wort und bestimmte oft den Ausgang des Diskurs. Die meisten HistorikerInnen kennen ihn durch den Historikerstreit. Dabei stellte er die Singularität des Holocaust heraus und kritisierte mehrere hoch angesehene Historiker, die der Meinung waren, dass der Holocaust nur eine Antwort auf die sowjetischen Gulags gewesen sei. Aus diesem Streit ging Habermas als ganz klarer Sieger heraus. Aber was ist genau sein Take zur Ukraine? Nun ja, dass er den Angriffskrieg klar verurteilt, daran lässt er keinen Zweifel. Trotzdem warnt er vor einer Waffenlieferung. Nicht, weil er es verkehrt findet, dass die UkrainerInnen ihr Land verteidigen. Vielmehr geht es ihm um die Rolle Deutschlands oder der NATO. Die Kernfrage, um die es geht, ist: Machen wir uns zur Kriegspartei, wenn wir Waffen liefern? Seine Antwort darauf ist, dass es egal ist, was wir dabei denken. Denn es geht nur darum, ob die russische Seite es so bewertet oder nicht. Die Definitionsmacht liegt also bei Russland. Mit der Zustimmung der Panzerlieferung machen wir uns also zur Kriegspartei. Trotz der Forderung, dass vom deutschen Boden nie wieder Krieg ausgehen darf. Als Kriegspartei verspielen wir uns auch die Rolle, als vermittelnde Funktion in den Krieg einzugreifen. Mehr Waffen bedeuten ein Hinauszögern des Krieges. Und das bedeutet auch, dass mehr Menschen sterben und dadurch mehr Leid verursacht wird. Panzer für die Ukraine bürgen auch die Gefahr, dass Russland mit schwereren Waffen reagiert. Das sollte uns klar sein. Aber was ist nun die Konsequenz? Die genauen Ziele von Russland sind nicht ganz klar. Klar ist aber, dass Russland weiterhin die Krim und weitere Ostgebiete der Ukraine in Anspruch nehmen wird. Die meisten UkrainerInnen wollen eine komplette Herstellung der territorialen Integrität der Ukraine. Und da gibt es keine Diskussion. Sollte dies nicht gegeben sein, wo kommen wir denn dann hin? Nur weil ein Staat eine Atommacht ist, kann sie die Souveränität eines Landes nicht in Frage stellen. An einer klaren Stellung zum Krieg in der Ukraine kommen wir also nicht drum herum. Auch wenn wir uns damit für andere zur Kriegspartei machen. Das war ein Kommentar von mir, Nils Krämer. Optimist und Bankioi. Ihr hört immer noch die Verstärker-Spezialsendung über die ukrainische Musikszene mit mir, Nils Krämer, Und Dienstagnacht veröffentlichen WDR, NDR und die Süddeutsche Zeitung den Inhalt eines ihnen vorliegenden Strategiepapiers des Kremls. Mein Kollege Max Latz steht bei mir im Studio und hat sich das Ganze mal angeschaut und versucht uns eine Einordnung der Beziehungen Russlands-Belarus zu geben. Max, eine kurze historische Einordnung. Russland und Belarus arbeiten eng zusammen, schon vor Beginn des Krieges. Woran liegt das?
Das liegt natürlich einerseits an der geografischen Nähe, andererseits an der gemeinsamen sowjetischen Vergangenheit und dem Unionsvertrag vom 8. März 1999. Dieser Vertrag steht historisch gesehen allerdings nicht alleine da. Seit der Präsidentschaft von Alexander Lukaschenka, also 1994, war dies der dritte Vertrag über eine Zusammenarbeit.
Der Unionsstaat ist also nur ein Vorwand. Was einen ja nicht verwundern sollte, Belarus hat so circa ein 85stel der Fläche Russlands und ein 15stel der Einwohner Russlands. Dass da was im Argen liegt, ist ja offensichtlich. Und wie sah das jetzt davor aus? Also zwischen dem Ende der Sowjetunion 1991 und 95 liegen ja immerhin 4 Jahre.
Der vorherige Präsident Stanislaw Schuschkewitsch stand dem Westen eher offen gegenüber. Nach Korruptionsvorwürfen, es hieß, er hätte 2 Kistennägel für seine Dacia geklaut, und einem Misstrauensvotum gab es 1994 die ersten Präsidentschaftswahlen in Belarus, welche Lukaschenka dann mit 45% der Stimmen gewann.
Soweit zur historischen Einordnung. Aber was steht jetzt in diesem Strategiepapier des Kremls?
Das Strategiepapier mit dem Titel Strategische Ziele der Russischen Föderation in Belarus stammt aus dem Sommer 2021 und behandelt, wie der Name schon sagt, die Interessen und Ziele der Russischen Föderation in Belarus. Praktisch geht es darum, sich so einen gewaltigen Einfluss auf Belarus zu sichern, dass es auch nach Lukaschenka praktisch eine Marionette Russlands bleibt. Geopolitisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich und militärisch. Man darf nicht vergessen, dass Lukaschenka gerade so abhängig ist von Putin wie noch nie, gerade nach der letzten Präsidentschaftswahl in 2020 und dem Referendum in 2022. Definiert wurden die Ziele dabei in 3 Etappen, 2022, 25 und 30. Das endgültige Ziel wird dabei ziemlich sicher die Eingliederung Belarus in die Russische Föderation sein.
Eine Eingliederung Belarus in die Russische Föderation? Könnte man sagen, dass Russland versucht, ein Großrussland zu errichten?
Vermutlich geht es, genau wie im Krieg gegen die Ukraine, darum, eine Ruski Mir, zu deutsch russische Welt, zu errichten. Diese Ideologie der Ruski Mir ist der Totalitarismus der russischen Kultur und Sprache. Also das Ziel, alles unter einem russischen Deckmantel zu vereinigen. Die Ukraine, Belarus und andere Ex-Sowjetstaaten. Die Ruski Mir ist der Grundpfeiler der russischen neoimperialistischen Außenpolitik und des Putinismus. Dieser Begriff wird schon, so seit den frühen 2000ern, 2001 benutzt, nahm aber vor allem seit 2014 Fahrt auf durch die Annexion der Krim und des Krieges in den 2 schwer industrialisierten Oblasten Luhansk und Donetsk. Auch war, wie in den beiden Oblasten, von vereinfachten Ausweispapieren die Rede.
Okay, das Ziel der putinistischen Ruski Mir wird stets verfolgt, ob diplomatisch verdeckt oder durch Krieg. Danke, Max Latz, für den Beitrag. Wir machen nun weiter mit Novi Ideal von Lyushi Kviti. Ihr hört immer noch Verstärker, die Spezialsendung, diesmal über die ukrainische Musikszene. So, das war's jetzt auch schon. Das war jetzt gerade nochmal, also das war Novi Ideal von Lyushi Kviti. Und das war die Verstärker-Spezialsendung zur ukrainischen Musikszene mit mir, Nils Krämer. Und seit einem Jahr ist schon der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und wir haben darüber berichtet, wie wichtig die Musik für viele Ukrainerinnen ist. Dabei haben wir auch mit Bands gesprochen, wie zum Beispiel Cornwave und Jozzers. Und haben dann auch nochmal ein paar Hintergrundinformationen geliefert. Also sind wir nun eine Kriegspartei, sind wir keine Kriegspartei oder was ist eigentlich dieses Ruski Mir? Also was will Russland überhaupt? Diesmal ein bisschen außerplanmäßig am Sonntag. Normalerweise findet Verstärker jeden 1. und 3. Dienstag im Monat statt und das Ganze um 20 Uhr. Ich verabschiede mich und wir machen weiter noch mit einem ukrainischen Song, und zwar Inkoli von Reza Homa.